Radio 1.
Es geht im Wesentlichen um den Zusammenhang zwischen einerseits Wirtschaftspolitik und den Entscheidungen und die Auswirkung auf die Politik. Denn die These ist, je mehr die Menschen denken, dass sie wirtschaftlich schlecht davonkommen, desto mehr greifen sie beim Stimmzettel zu den rechtsaußen gelegenen Feldern, wo sie ein Kreuz machen sollen. Sagt jedenfalls Isabella Weber, Ökonomin an der Universität of Massachusetts in Amherst. Ich grüße Sie. Guten Tag nach Amerika.
Guten Morgen aus Amerika, guten Nachmittag nach Berlin.
Sie schreiben, die amerikanischen Ökonomen hätten verkannt, die Krise der Lebensunterhaltungskosten für die Menschen würde von ihnen als gravierend wahrgenommen. Dabei hat doch schon tatsächlich Bill Clinton gesagt, it's the economy stupid. Warum konnte das durchrutschen?
Also erstmal muss man natürlich sehen, dass in den USA viele makroökonomische Daten sehr viel besser aussahen und aussehen als in Deutschland. Das Wachstum war ziemlich stark, die Arbeitslosigkeit ist niedrig. Der Lohnzuwachs war relativ gut, aber indem man sich auf diese Kennzeichen fokussiert hat, hat man unterschätzt, wie bleibend doch der Schock der Inflation ist. Und es war eben nicht einfach nur eine Inflation, sondern es war eine Inflation, die durch die extremen Preissteigerungen von essentiellen Gütern getrieben wurde. Also so Sachen wie Essen, Wohnen, Energiekosten, Transport, also genau die Dinge, ohne die die Menschen nicht können. Und wenn diese Preise in die Höhe schnellen, entsteht eben eine Situation, wo die Leute weiter in die Arbeit gehen, weiter ihren Teil des Gesellschaftsvertrags machen, ihren Job machen, aber trotzdem sehr ernstzunehmende finanzielle Bedrängnisse geraten sind. Und das führt zu einer tiefliegenden Angst, hat auch in vielen Fällen zu tatsächlich großen finanziellen Nöten geführt. Und in solchen Situationen kann es dazu kommen, dass die Leute alles andere als den Status quo wollen. Und wenn die demokratischen Parteien eben auf einer Status quo-Agenda bestehen, dann kann es passieren, dass die Leute den Rechten in die Arme laufen.
Jetzt heißt es von den USA zumindest, wir kommen dann auch gleich noch nach Deutschland, dass die Lage eigentlich besser war als die Stimmung. Stimmt das, was die Wirtschaftsdaten angeht, oder geht es tatsächlich nur um dieses Gefühl an der Kasse, dieses Gefühl, ich gehe nicht aus dem Haus, ich gehe nicht ins Restaurant, ist alles so teuer geworden?
Also es ist tatsächlich so, dass die Wirtschaftsentwicklung in den USA besser war als in Deutschland und Europa. Daran kann kein Zweifel bestehen. Aber es ist trotzdem auch so, dass wir immer noch große Schwierigkeiten haben, die detaillierte Belastung bei der Kaufkraft genau zu messen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Familie habe, gebe ich sehr viel mehr Geld für Essen aus. Wenn ich auf dem Land wohne, gebe ich sehr viel mehr Geld für Benzin aus und so weiter. Wenn ich vielleicht ein Haus gekauft habe, bevor die Zinsen in die Höhe geschnellt sind und dann eben ein Haus habe mit einem niedrigen Kredit, einem niedrigzinsigen Kredit, dann stehe ich viel besser da als jemand, der das nicht tun konnte, obwohl vielleicht mein Einkommen relativ ähnlich ist wie das der Vergleichsperson. Das heißt, wir haben eine enorme Heterogenität, enorme Unterschiede in der Belastung, die die Leute erleben. Auch sowas wie, wenn man vor der Inflation bereits arm war, hat man vielleicht darauf gesetzt, Güter zu kaufen, die im Angebot sind. Wenn die Angebote verschwinden aufgrund der Inflation, kann eine Situation entstehen, wo diese Leute dann auf einmal eine Inflationsrate von 50% haben, weil sie vorher immer alles zum halben Preis gekauft haben. Insofern ist eine sehr reale Belastung bei vielen Gesellschaftsgruppen durchaus gegeben. Und es ist nicht nur eine Frage von Gefühlen. Und insbesondere bei der ganzen Frage von Wohnkosten ist tatsächlich auch eine permanente Krise zu beobachten, die durch die Zinssteigerungen weiter verschärft wurde.
Heißt im Umkehrschluss auf Deutschland angewendet, wenn Ihre These, sozusagen jeder steht für sich allein und guckt aufs Portemonnaie und wenn das schlecht ist, glaubt man den Versprechungen von Menschen, die sagen, America wird wieder great und deshalb wird auch alles günstiger. Dass hierzulande, wenn von Haushaltskürzungen, Sparpolitik und der schwarzen Null gesprochen wird, dass das indirekt quasi die Tendenz nach rechts verstärkt oder im Grunde genommen bedingt?
Also es ist so, dass es tatsächlich, das ist jetzt nicht nur irgendwie meine Meinung, die ich mir ausgedacht habe oder so. Es gibt sehr umfangreiche Forschung zu der Frage von Sparpolitik, Austerität und dem Aufstieg von rechtsextremen Kräften. Und zwar sowohl historische, qualitative Forschung als auch statistische, ökonometrische Forschung. Und das Bild ist da sehr eindeutig, dass extreme Sparpolitik zum Aufstieg von rechten Parteien beiträgt. Insofern besteht diese Gefahr ganz konkret. Wir haben zusammen mit Tom Krebs, der ja vor kurzem ein Buch veröffentlicht hat, Fehldiagnose, auch ein Paper rausgebracht, in dem wir uns die Energiekrise nochmal in Deutschland angeschaut haben. Und da kann man auch sehr schön sehen, wie die Belastung der Leute, die finanzielle Belastung der Leute mit den Zustimmungswerten der AfD korreliert. Insofern ist das nicht einfach nur eine Idee, sondern es ist was, das auch empirisch ganz gut belegt ist.
Jetzt haben Sie ja die zerbrochene Ampelregierung in der Energiekrise auch beraten. Was für Maßnahmen muss denn die nächste Bundesregierung ergreifen, damit dieses Problem tatsächlich zumindest mal eingedämmt wird? Das klingt ja mehr oder weniger so, dass der Sozialstaat stärker ausgebaut werden müsste, dass man sich von der Schuldenbremse verabschieden müsste, dass man wissen muss, dass wenn man Geld spart, dass die Menschen automatisch anfangen, konservativ bis reaktionär zu denken.
Ja, also die Schuldenbremse ist wirklich eine Zukunftsbremse, ist schon ganz lange eine Zukunftsbremse. Es ist ja auch nicht nur das Problem der Ampelregierung gewesen. Schon unter Merkel wurde viel zu wenig investiert, was der absolute Wahnsinn ist, weil zu der Zeit der deutsche Staat ja sogar Negativzinsen hatte. Das heißt, der Staat wäre bezahlt worden dafür, in die Infrastruktur zu investieren, in den öffentlichen Nahverkehr zu investieren, in grüne Technologien zu investieren. Und das wurde nicht getan. Insofern wird die nächste Bundesregierung eine enorme Aufholjagd hinlegen müssen. Und dabei geht es einerseits natürlich um die ganzen sozialen Fragen, aber es geht auch letztlich darum, ein neues Wirtschaftsmodell für Deutschland zu finden. Und zwar eins, das einerseits die Kernkompetenzen der deutschen Wirtschaft in die Zukunft trägt, aber gleichzeitig das auf eine Art und Weise tut, dass die Leute das Gefühl haben, dass sie dabei auch Teil des Prozesses sind und dass es Zukunftschancen gibt. Und das ist natürlich eine enorme Herausforderung, wo es sehr viel konzeptionelle Arbeit auf der Ebene von spezifischen Industrien brauchen wird. Da sehe ich bisher noch nicht sehr viel vorliegen.
Und vor allen Dingen nicht mit dem Kanzler, der möglicherweise der nächste Kanzler ist, nämlich nicht mit dem Parteiprogramm der CDU und damit nicht mit Friedrich Merz.
Richtig. Insofern sieht es eher so aus, als hätten wir nochmal 4 Jahre Politik aus der Mottenkiste der 90er Jahre. Oh. Und dann hoffentlich eine Wende. Damit diese Wende in eine gute Richtung, in eine demokratische Richtung geht, muss, denke ich, jetzt auch sozusagen auf der Seite, die mit Merz nicht übereinstimmen, sehr viel Arbeit geleistet werden, um wirkliche Alternativen zu entwickeln und die auch so kommuniziert werden können, dass sie bei den Leuten ankommen und nicht die Leute das Gefühl haben, dass zum Beispiel Klimawandel was ist, was ihr Leben immer nur teurer und schlechter macht, sondern dass das auch Chancen bereitet für ihr tatsächliches, alltägliches Leben.
Da ist es doch ganz erfolgreich gelungen, unser, sagen wir mal, Finale und die Pointe des Gespräches an die Tageszeit und die Jahreszeit anzupassen, nämlich grau und duster. Vielen herzlichen Dank, Frau Weber. Ökonomin an der University.
Sehr gerne.
Ökonomin an der University of Massachusetts in Amherst. Dankeschön und ein trotzdem angenehmes Wochenende. Danke für die Auskünfte. Tschüss.
Danke.